zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, am 6. April 1716 stand der bayerische Kurprinz Karl Albrecht vor seiner ersten Audienz bei Papst Clemens XI., gerade mal 3 Tage nach seiner Ankunft in Rom. Ohne größere Aufmerksamkeit zu erregen, so berichten es die Aufzeichnungen, passiert er unter dem Namen eines Grafen von Trausnitz die Schweizer Garde. Wörtlich fährt das Tagebuch dann fort und Sie können die Szene gleichsam gerafft im Bild verfolgen. Ich zitiere: Als man die letzte Antekamera erreicht, ließe der Abbate Scarlatti den Papsten ersuchen um Erlaubnis, ihm einige fremde Kavaliers, die er in seiner Behausung hätte, vorzuführen. Auf erhaltene Antwort ist der Abbate Scarlatti der Erste, Herr Obrist Hofmeister der Andere, Herr Graf von Trausnitz der Dritte, Bede, alle Distinktion zu vermeiden, mit Hut und Degen, Chevalier Santini ohne Hut, aber als Chevalier de Malt mit dem Degen zu ihrer päpstlichen Heiligkeit hineingetreten. Nach abgelegter gewöhnlicher Genuflexion hat der Papst selber ungefähr mit diesen Worten angerett. An dieser Stelle wechselt das Tagebuch, was selten geschieht, ins Italienische, um den Papst wörtlich zu zitieren. Er erkenne, so die Übersetzung, einen unter den Kavalieren, der viel bedeutender ist, als er zu sein vorgibt. Es wäre ein Affront, ihm die Maske herunterzureißen, wo er doch unerkannt bleiben will, wenngleich er, also der Papst, ihm gerne viel größere Ehren zukommen lassen würde, als er es unter diesen Umständen kann. Zitat Ende. Anschließend würdigte der Pontifex den Eifer und die Anhänglichkeit, die das kurbayerische Haus stets für die Kirche, den Heiligen Stuhl, für ihn selbst und für seine Familie gezeigt habe. Er schloss mit der Hoffnung, dass auch die Anwesenden, und hierbei wird vermerkt, dass der Papst die Augen auf Graf Trausnitz wendete, diesem Beispiel folgten, was der Angehende umgehend versicherte. Trotz oder gerade wegen der distanziert verlaufenden Audienz zog der Papst den zum Grafen degradierten Prinzen beim Abschied an der Hand zu sich, umarmte ihn und entließ ihn nur so wörtlich mit den zartmütigsten Expressionen und Vergüssung der Tränen. Im Anschluss begab sich der Geherzte in das Zimmer des Kardinals Albani, der, und gestatten Sie mir zum vorerst letzten Mal ein Zitat, solchen bei der Tür des Zimmers empfangen, in welchem der Kardinal allein mit dem Gesicht gegen die Tür, denen 4 Kavaliers aber demselben entgegenzusitzen die Sessel angetragen wurden. Nach geendigter Audienz hat der Kardinal den Herrn Grafen von Trausnitz nicht bis zu der Tür der ersten Antekamera begleitet, sondern sich in seinem Zimmer nach vorhero gepflegter Abredung zurückgehalten. Zitat Ende. Die nachfolgende Audienz bei den Kardinälen Acciaioli, Panciatici und Pamphili findet dann schon nur noch in einem Nebensatz Erwähnung und weitere Besuche bei oder von Eminenzen entfielen gänzlich, teils unter offenkundig vorgeschützten Entschuldigungen der Geistlichen. Das Versteckspiel eines für jedermann leicht durchschaubaren Inkognitos, das überschwängliche Lob bayerischer Verdienste, die pontifikalen Tränen, die Ausreden, um einem Treffen aus dem Weg zu gehen, dem modernen Menschen mag ein solches Verhalten oberflächlich, aufgesetzt, übermäßig expressiv vorkommen. Dass es für diese Reise, wie für das frühe 18. Jahrhundert ganz generell Bedeutung hatte, belegt der große Raum, den diese und vergleichbare Schilderungen im Tagebuch einnehmen. Ich werde daher in den folgenden gut 40 Minuten versuchen, die möglicherweise etwas kryptisch anmutenden Teile des Verhaltenskaleidoskops zu entschlüsseln und auf die Gründe seiner Verwendung hin zu untersuchen. Dies bliebe unvollständig, wenn man nicht darüber hinaus nach dem erkenntnistheoretischen Potenzial einer solchen Analyse fragte. Mit anderen Worten, waren zeremonielle Formen wie die geschilderten Selbstzweck oder lässt ihre Dekodierung Antworten auf Fragen erwarten, die jenseits der Inszenierung liegen? Ich werde hierzu in 5 Schritten vorgehen, nämlich eingangs an Herrn Barth anknüpfen, um zu klären, wie sich das Inkognito in dem konkreten Fall ausformte und warum diese Form gewählt wurde. Im Anschluss gilt es die Motive für den Rombesuch des bayerischen Prinzen einerseits und die damit verknüpften Interessen der Kurie andererseits zu betrachten. Obwohl beide weitgehend problemlos in Einklang zu bringen waren, resultierten doch auch Konflikte aus den jeweiligen Zielsetzungen, deren Lösung dann Gegenstand des 4. Punktes sein wird, um mich abschließend der erwähnten Frage zuzuwenden, welchen Mehr- und Erkenntniswert das Zeremoniell und die symbolischen Handlungen hatten. Damit zum 1. Aspekt. Als Max Emanuel seinem römischen Gesandten Alessandro Scarlatti im Herbst 1715 mitteilte, dass sein Erstgeborener in die ewige Stadt reisen werde, war dieser einigermaßen konsterniert. Weniger organisatorische Fragen seien das Problem, antwortete er, vielmehr sei es das komplexe kuriale Zeremoniell, das ihm Kopfzerbrechen bereite. Um den Fallstricken dieser Etikette, die uns noch zu beschäftigen haben, auszuweichen, entschied der Kurfürst, die Reise inkognito vorzunehmen. Dass der Grund hierfür tatsächlich auf italienischem Boden, genauer vorrangig in den von Scarlatti als problematisch beschriebenen römischen Umgangsformen lag, ergibt sich aus zahlreichen Äußerungen des Kurfürsten, aber auch aus dem Umstand, dass diese Form erst mit Übertritt der Grenze gewählt wurde. Gestartet war der Reisende nämlich noch als Kurprinz. Erst in Italien nahm er die Identität eines Grafen von Trausnitz an. Weit davon entfernt, ein ausgefallener Kniff bayerischer Politik zu sein, hatte diese Form schon zahlreiche Reisende vor ihm genutzt, um übermäßigen Pomp vermeiden und Rangstreitigkeiten aus dem Weg gehen zu können. Dies bedeutet freilich keineswegs, dass der reisende Graf nicht als derjenige erkannt worden wäre, der er war. Wir haben davon gehört. Die Zeitungen hatten die Ankunft des wahren Gastes stets zeitgenau angegeben und der stadtrömische Adel ließ es sich nicht nehmen, ihn vor den Toren der Kapitale in pompösen Sechsspännern zu empfangen und seine Einfahrt zu begleiten. Dabei spekulierten sie weniger auf die wertvollen materiellen Gaben, die Karl Albrecht dann allerdings tatsächlich in reichem Maß verteilte. Entscheidender dürfte gewesen sein, dass sie es sich zur eigenen Ehre anrechnete, zum Empfangskomitee eines so bedeutenden Gastes zu gehören. So war es ganz in ihrem Sinne, dass der Einzug zu einer Art gesellschaftlichem Ereignis mit zahlreichen Menschen auf der Straße geriet, führte ihre Anwesenheit doch einmal mehr die eigene Stellung unter den Großen der Stadt öffentlich vor Augen. Festzuhalten gilt es also erstens, dass das Inkognito weder für den Adel noch für das einfache Volk bedeutete, einen Unbekannten vor sich zu haben. Festzuhalten gilt es aber ebenso, dass der theoretische Anspruch darauf nie aufgegeben wurde. Stets trat Karl Albrecht in der Öffentlichkeit als Graf von Trausnitz auf, nahm in der Kutsche oder bei Empfängen gerade nicht den ersten Platz ein, der ihm als Kurprinz zugestanden hätte, oder, um das Eingangsbeispiel aufzugreifen, begehrte beim Papst nicht selbst den Besuch, sondern begleitete formaliter den kurbayerischen Diplomaten bei dessen Audienz als Gast an dritter Stelle. Dass der Pontifex nicht im Zweifel war, wen er da vor sich hat, zugleich aber dessen Wunsch akzeptierte, ungenannt zu bleiben, erkennen Sie aus seiner zitierten Rede ebenso wie aus dem Umstand, dass der Gast kein Sitzmöbel erhielt, wir haben gerade eben davon gehört, auf das er als Kurprinz Anspruch gehabt hätte. Man könnte dieses Schema bei zahlreichen weiteren Gelegenheiten durchdeklinieren, durchbrochen wurde es, zumindest öffentlich, nie. Wichtig ist, dass es genügte, die Form zu wahren, denn dies ließ dem Inhalt, dem Zweck der Reise, trotz formaler Einschränkungen erheblichen Spielraum, dem ich im folgenden Punkt das Augenmerk zuwenden möchte. Anders als man in gegenwärtigen Zeiten inflationärer Papstbesuche, bayerischer Ministerpräsidenten, aber auch weit höherrangiger Politiker und Gesellschaftsgrößen meinen konnte, war die Anwesenheit eines Kurprinzen in der frühen Neuzeit alles andere als Normalität. Was also bewegte gerade diese Fürstensohn zu der Reise? Hier ist zunächst einmal die persönliche Devotion in Rechnung zu stellen, die man sicher nicht zu gering wird veranschlagen dürfen. Karl Albrecht gilt, Peter Klaus Hartmann etwa hat das deutlich gemacht, als gottesfürchtig und der katholischen Kirche treu ergeben. Wallfahrten nach Altötting, auch am Beginn dieser Reise übrigens Station, waren ungezählt. In Rom besuchte er, wie sicher auch schon manch einer von Ihnen, die 7 Hauptkirchen an einem Tag und ging weitere 7 zu Fuß ab, um seine Frömmigkeit unter Beweis zu stellen, wie das Tagebuch nicht vergisst zu betonen. Hinzu kommen Devotionsbeweise, die teils noch heute üblich sind. Er rutscht die Scala Santa auf Knien hoch, verteilt Almosen, bewirtet Pilger, lässt Priestern finanzielle Unterstützung zukommen und bittet anlässlich eines Gefängnisbesuchs um Amnestie 3 Insassen. Derartig demonstrative Akte der Selbsterniedrigung oder der Spenden an Arme und Kranke gehörten ebenso zum festen Repertoire christlicher Herrschertugenden wie der Schutz der Priester oder rituelle Begnadigungen. Wichtiger, wenngleich mit diesem ersten integral verbunden, war das zweite Motiv, nämlich das Ansehen der Dynastie zu steigern. Er werde auf seiner Reise alles für die, ich zitiere, Reputation unseres Hauses tun, versichert der Prinz seinem Vater. Und das war auch bitter nötig, denn das Ansehen Max Emanuels hatte infolge von dessen Rolle im spanischen Erbfolgekrieg massiv gelitten, und zwar sowohl in der publizistischen Öffentlichkeit des Reichs wie unter dessen Fürsten. Der Krieg an der Seite Frankreichs gegen das Reich hatte ihm den Vorwurf des Rechtsbruchs beschert. Von der, Zitat, Natter am Busen des Reichs war da zeitgenössisch die Rede. Das Urteil in der Wissenschaft ist kaum milder. Von einem, wörtlich, amoklaufenden Kurfürsten, der Reichsverrat begangen habe, spricht etwa Karl Ottmar von Aretin. Nun hatten die Friedensschlüsse von 1713-14 Max Emanuel zwar Besitz und nahezu alle Rechte zurückgegeben. Vergessen dürfte sein Verhalten gleichwohl nicht gewesen sein, sodass ein imagepolitischer Feldzug durchaus attraktiv schien, wenn er sein Haus weiterhin für Höheres in Stellung bringen wollte. Die Reise seines Sohnes wird in diesem Kontext zu verorten sein, schärfte Max Emanuel seinem Erstgeborenen doch ein, sie um des Ansehens willen überall bekannt zu machen. Dies erklärt die bereitwillige Finanzierung der immer überbordender werdenden Ausgaben ebenso wie die ungewöhnliche Zahl der Mitreisenden. Die rund 70 Personen in der Suite signalisierten schon rein quantitativ deren hohe Dignität, umso mehr, wenn man sie mit den je 20 Begleitern des dänischen Königs oder des sächsischen Kurprinzen auf deren Italienreisen vergleicht. Und von den teuren Geschenken Karl Albrechts, die letzteren in einige Verlegenheit brachten, haben Sie bereits gehört. Ganz im Sinne der Gloire des Hauses war es auch, wenn Clemens XI. So ostentativ von Dankbarkeit und Freundschaft der katholischen Kirche gegenüber den Wittelsbachern sprach, sich gar als bester Freund des Kurfürsten bezeichnete. Derartige Äußerungen stärkten die wechselseitigen Beziehungen, Bindungen und hoben das Ansehen der Dynastie in der katholischen Welt. Das Ziel der Reputationssteigerung wurde bayerischerseits aber nicht zufälligen Meinungsäußerungen überlassen, es wurde vielmehr bewusst inszeniert. Das beginnt bei der Wahl des Inkognito-Namens, mit dem sich Karl Albrecht ganz bewusst in die Tradition von Erbprinz Maximilian stellt, der bei seiner Romreise 1593 denselben Namen gewählt hatte. Knapp 30 Jahre später ging dieser dann als Bewahrer des Katholizismus in die Geschichte ein, nachdem er 1620 in der Schlacht am Weißen Berg die Truppen des Winterkönigs Friedrich V. besiegt und damit den Protestantismus in Böhmen entscheidend eingedämmt hatte. Zugleich hatte er seinem Haus damit die lang erwünschte Rangerhöhung gesichert. Bayern stieg ab 1623 zum Kurfürstentum auf. Dass Karl Albrecht unter diesen Vorzeichen am ersten Tag seines Romaufenthalts und mit großem Gefolge die Kirche Santa Maria della Vittoria besucht, muss unter diesem Blickwinkel zumindest auch als propagandistisches Statement gewertet werden, hängt doch hier noch heute jenes Bild der heiligen Familie, das in der Schlacht mitgeführt worden sein und den ligistischen Truppen zum Sieg verholfen haben soll. Nun spielte die konfessionelle Auseinandersetzung innerhalb des Reichs am Beginn des 18. Jahrhunderts kaum noch eine Rolle. Es gilt daher, Maximilians Bedeutung ins Grundsätzlichere zu wenden und ihn als Bewahrer des rechten Glaubens zu sehen, unabhängig von der Frage, gegen wen der verteidigt werden müsse. In diese Traditionslinie reiht sich dann nämlich auch Max Emanuel mit seinem Nimbus als Türkensieger, den er sich vor allem in den Schlachten von 1683 und 1687 erfochten hatte. Dies war ein Image, das 1716 anschlussfähig war, anders natürlich als die Rolle des reichsfeindlichen Sezessionisten aus dem Spanischen Erbfolgekrieg. Markus Junkelmann hat gezeigt, dass der Kurfürst nach der Niederlage von Höchstädt und der Flucht ins Exil auf dem Tiefpunkt seiner Karriere also sehr gezielt an seinen alten Ruf des Türkensiegers anknüpfte. Vor einer tristen Gegenwart hob sich die ruhmreiche Vergangenheit eben umso heller ab. Der demonstrative Rekurs auf derlei Heldentaten hatte zwei Ziele. Zum einen galt die Geschichte bis Mitte des 18. Jahrhunderts als Lehrmeisterin der eigenen Gegenwart. Sie erschließe die Wahrheit und zeige, wie Gottfried Lengnich 1722 in seiner Geschichte Preußen schreibt, ich zitiere, was bei gleicher Gelegenheit wieder könnte gebrauchet werden. Und ein solcher Augenblick war nun da, denn der seit 1714 schwelende Türkenkrieg nahm gerade an Fahrt auf und wer war besser geeignet, den Katholizismus neuerlich zum Sieg zu führen, als der Nachfahre früherer Helden? Vermutlich werden noch die im Tagebuch beschriebenen Besuche in der Kirche Santa Maria degli Angeli, einem Gedenkort für den Türkensieger und Großvater Karl Albrechts Jan Sobieski, sowie die im Hause des Konistabile Fabrizio Colonna, seinerseits ein Nachfahre des nicht minder berühmten Lepanto-Siegers, dem Zweck gedient haben, das kollektive Gedächtnis an jene zu erinnern, die die Kirche schon mehrmals gerettet hatten. Dieses kollektive Gedächtnis aber spielte zum anderen für die Gegenwart eine zentrale Rolle. Denn mit der Rede vom Verteidiger des wahren Glaubens wurde die Vergangenheit aus dem konkreten Kontext herausgelöst. Da war es dann unerheblich, ob es um 1571, 1620 oder 1687, ob um die Türken oder die Protestanten ging. Erst indem man die Ereignisse dekontextualisierte, wuchs ihnen eine gemeinschaftsbildende Funktion für die Gegenwart zu. Die Kehrseite der Erinnerung war also der Appell an die Einigkeit. Die Erinnerungsgemeinschaft wurde mit wenigen Strichen zu einer Erwartungsgemeinschaft. In dieser aber konnte das kurz zuvor gedemütigte Bayern wieder seine Rolle unter den gleichberechtigten, wenn nicht sogar führenden Akteuren einnehmen. Ich komme zu einem dritten und letzten Motiv Karl Albrechts für die Romreise, muss hierzu aber in der gebotenen Kürze ausholen. Frühzeitig und eindeutig wie keine anderen deutschen Fürsten hatten die wittelsbachischen Herzöge Wilhelm IV. Und Ludwig X. auf die Herausforderungen der Reformation reagiert. Schon auf der Grünwalder Konferenz vom Februar 1522 formulierten sie eine klare Absage an das lutherische Bekenntnis und garantierten mit der ausschließlichen Katholizität Bayerns jenen Fels in der Brandung des konfessionell aufgewühlten Meeres, den Rom gebraucht hatte, als die übrige Ordnung zu stürzen drohte. Ohne auf Einzelheiten näher eingehen zu können, gilt es festzustellen, dass hieraus eine ausgesprochen enge Kooperation zwischen Bayern und dem Heiligen Stuhl mit zahlreichen päpstlichen Privilegien resultierte. Diese wiederum waren die Grundlage einer nachgerade inflationären Besetzung von Bischofsstühlen mit nachgeborenen wittelsbachischen Prinzen. Herzog Ernst, wir haben bei Herrn Immler davon gehört, etwa war, um hier ein Beispiel zu nennen, seit 1583 zugleich Bischof von Freising, Lüttich, Hildesheim und Münster, Fürstab von Stablow und Malmedy sowie Erzbischof von Köln. Verböte es sich im Zusammenhang mit geistlichen Territorien nicht, könnte man bei letzterem fast von einer Sekundogenitur sprechen. Jedenfalls war es zwischen 1583 und 1761 durchgehend in wittelsbachischer Hand. An diese Praxis 1715 anzuknüpfen, war das erklärte Ziel Max Emanuels. Den Anfang sollte das Bistum Regensburg machen, das er seinem viertgeborenen Clemens August zudachte. Schon vor der Reise Karl Albrecht aufs Gleis gesetzt, galt es dennoch, die Berufung vor Ort final abzusichern, denn die Kurie wachte sorgsam darüber, dass ihre Rechte bei Bischofsbesetzungen nicht übergangen wurden. Eine mehrfache Verzögerung der Bestätigung von Clemens Augusts Wahl war die Folge. Die persönliche Anwesenheit seines Bruders hat denn auch nicht das Wenigste dazu beigetragen, Probleme in den Hintergrund treten zu lassen. Tatsächlich inszenierte der Pontifex die Bestätigung als demonstrativen Akt der Ehebezeugung für die Gegenwart des Prinzen an der Kurie. Doch Max Emanuel war viel zu machtbewusst, um sich mit Regensburg zufrieden zu geben, zielte vielmehr auf die Übertragung möglichst zahlreicher Bistümer an seine Söhne. Die Vorteile lagen auf der Hand. Die standesgemäße Versorgung nachgeborener Prinzen, einträgliche Einnahmen, eine Stärkung der Rolle des Hauses in der Kurie der Reichsfürsten, im Fall Kölns sogar eine Kurstimme. All dies war bestens geeignet, um Ansehen und Macht des Hauses zu steigern. Als Mittel schwebte ihm ein Generalbreve vor, das heißt ein päpstliches Privileg, das es erlaubte, 2, 3, bestenfalls sogar eine unbestimmte Zahl von Diözesen in der Hand eines Prinzen zu vereinigen. Genau das aber hatten die Bestimmungen des Tridentinums verboten und Clemens XI. Machte sehr deutlich, dass er derartige Ämterhäufungen ablehnte. Einerseits. Denn andererseits waren dem Papst 3 Dinge sehr bewusst. Zum einen war ihm Bayern stets ein verlässlicher Partner im Reich gewesen. Zum anderen, und das leugnete er nicht einmal gegenüber dem Obersthofmeister Karl Albrechts, war ihm klar, politischen Pressionen der Mächtigen im Reich kaum Widerstand entgegensetzen zu können. Solcher Druck aber war zu erwarten, wenn die schon 1716 allenthalben diskutierte Heirat des Urprinzen mit einer kaiserlichen Erzherzogin realisiert, der Münchner Wunsch also von Wien flankiert würde. Clemens machte seine diesbezügliche Zustimmung daher von der kaiserlichen Unterstützung des Gesuchs abhängig, die Karl VI. Alsbald gewähren sollte. Ein drittes kam in Bezug auf die reichskirchenpolitische Frage hinzu. Zitat: Eine freundliche Unterredung hat gar oft das mehr gefruchtet, als wenn sie viel Jahr einander Abgesandten zugeschickt, schreibt Julius Bernhard Rohr in seinem Zeremonialwerk von 1728. Tatsächlich gelten Herrschertreffen gleichermaßen als Manifestation freundschaftlicher Verhältnisse wie als Verpflichtung auf deren zukünftiges Fortbestehen. Von bayerischer Seite darf allein die Gegenwart Karl Albrechts in Rom als Ausdruck derartiger Emotionen und Intentionen gelten. Wenn der Gast darüber hinaus um einen Gnadenerweis, hier also die Gewährung des Generalbriefes, nachsuchte, konnte der Pontifex das schlecht abschlagen, ohne gegen alle Formen der Höflichkeit und der lange geübten Rituale zu verstoßen. Die persönliche Anwesenheit oder richtiger eigentlich, der damit verbundene Ergebenheitsgestus Bayerns war die Grundlage für die Gewährung der Bitte. Karl Albrecht war sich dessen in so hohem Maß bewusst, dass er sogar den taktierenden Vorschlag seines Vaters, sich mit einer Wählbarkeitserklärung für 2 bis 3 Kirchen zufrieden zu geben, zurückwies, stattdessen auf einem unbeschränkten Breve insistierte. Mit Erfolg. Noch 1716 sagte der Papst die Ausstellung zu, 1718 realisierte er sie. Womöglich wäre es Clemens August ohne diese Weichenstellung nicht geglückt, zum Monsieur de Saint-Église aufzusteigen. Denn dass er ab 1732 entgegen dem kanonischen Recht zum Bischof von Münster, Paderborn, Köln, Hildesheim und Osnabrück gleichzeitig aufgestiegen war, hatte seine Wurzeln in eben diesem Breve. Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: Der Papst war von Karl Albrecht keineswegs in eine zeremonielle Zwickmühle manövriert worden, wenn er Bayern freundlich gegenübertrat und Privilegien gewährte. Er verfolgte durchaus eigene Interessen mit seinem Vorgehen, womit ich bei meinem dritten Punkt angelangt bin. Von dem schon zitierten Paolo Prodi stammt die These, wonach das Papsttum nach dem Tridentinum einen zwar schleichenden, aber kontinuierlichen weltlichen Autoritätsverlust hinnehmen hatte müssen, diesen aber über Prestigegewinn kompensierte. Das liegt unserem heutigen Papstverständnis ohnehin fern. Doch muss man bedenken, dass er ja bis fast ans Ende des 19. Jahrhunderts auch ein weltlicher Herrscher war. Das Hauptbemühen der Päpste, so Prodi, als für die Zeit seit Mitte des 16. Jahrhunderts wörtlich, konzentrierte sich auf die Herausbildung einer neuen Art von geistlicher nicht territorialer Souveränität. Mit diesem Wandel ging ein erkennbar verändertes Amtsverständnis der Päpste einher, das fortan wieder stärker funktional geprägt war. Vor allem hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche nun seine Nützlichkeit für die Religion unter Beweis zu stellen. Der Besuch eines hohen politischen Repräsentanten im Allgemeinen, des bayerischen Kurprinzen im Besonderen, bot genau den richtigen Anlass, um diesen Beweis öffentlich anzutreten. Doch der Reihe nach. Auch wenn es vordergründig überrascht, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Karl Albrecht einer der ranghöchsten Besucher Roms jener Zeit aus dem Reich war. Der Grund dafür liegt wesentlich in der frühneuzeitlichen Herrscherkonkurrenz, also den divergierenden Ansprüchen auf Führung, die zeremoniell nicht in Einklang zu bringen waren. Ich will das in Bezug auf den Papst an einem Beispiel konkretisieren. Karl V. war 1530 der letzte Kaiser, wir haben schon davon gehört, der den Fußkuss zu geben bereit war. Seine Nachfolger lehnten das als unvereinbar mit ihrer kaiserlichen Würde ab. Da der Pontifex aber weder in der Theorie noch in der Praxis darauf verzichtete, waren praktisch unüberwindbare zeremonielle Hürden für einen unmittelbaren Besuch erwachsen. Auch auf der Ebene der weltlichen Kurfürsten kam es, zumindest soweit ich sehe, zu keinem Papstbesuch. Und selbst deren Erstgeborene scheuten die zeremoniellen Probleme so sehr, dass Karl Albrecht der erste frühneuzeitliche Kurprinz war, der dem Oberhaupt der katholischen Kirche seine Aufwartung machte. Unter diesen Umständen wird beides verständlich. Die eingangs zitierte Unzufriedenheit Clemens über das Inkognito, wie seine Bereitschaft, es deswegen zu keiner Beeinträchtigung des Verhältnisses kommen, geschweige denn den Besuch daran scheitern zu lassen. Denn einerseits hätte ein offizieller Besuch in weit höherem Maß zum eigenen pontifikalen Prestigegewinn genutzt werden können, als der unter einem Decknamen. Der damit verbundene Pomp hätte weit in das katholische Europa hinausgestrahlt und die übergeordnete Stellung der Kurie für die katholischen Höfe, Stichwort Fußkuss, deutlich gemacht. Andererseits war Clemens XI. Die Taube in der Hand lieber als der Spatz auf dem Dach. Denn selbst ein inkognito in Rom weilender bayerischer Kurprinz bot genügend Möglichkeit, dem europäischen Ausland die, Zitat, identitätsaffirmierende Reziprozität zwischen Papsttum und den katholischen Potentaten, wie Julia Zunkel es formuliert, zu zeigen. Die Mittel hierzu waren ungezählte Höflichkeitserweise und Aufmerksamkeiten, von der Übersendung kostbarer Speisen bis zur Überlassung des päpstlichen Palmzweiges, selbstverständlich alles stets unter formeller Wahrung des Inkognitus. Und hierher gehören noch die von Clemens vergossenen, eingangs zitierten Tränen. Gerd Althoff hat in einer Untersuchung zu mittelalterlichen Königen 5 Gründe für deren öffentliches Weinen herausdestilliert. Die Ergebnisse scheinen mir zumindest in Teilen auf den vorliegenden Fall adaptierbar. So sind hier vor allem die Tränen als Beweis der Herrschertugend einschlägig. Welche Tugend aber musste der Papst unter Beweis stellen, vor allem mit Blick auf ein vermeintlich oder tatsächlich religiös funktionales Amtsverständnis? Schon seit dem Kirchenlehrer Athanasius im 4. Jahrhundert galten Tränen als Ausdruck von Gottesnähe. Und noch 1200 Jahre später konstatierte Ignatius von Loyola in seinem geistlichen Tagebuch, dass er nur zufrieden sei, wenn er mindestens 3-mal pro Messe weine. Die Tränen waren in beiden Fällen gleichsam ein Mittel der Objektivation, also der äußere Ausdruck des richtigen, gottgefälligen inneren Empfindens. Ein weiteres kommt hinzu. Als der niederländische Jesuit Nikolaus Floris dem Ignatius gegenüber klagte, nicht weinen zu können, versicherte dieser, für ihn zu beten, damit er zukünftig nicht nur verbal, sondern auch mittels Affektübertragung auf die Gemeinde einwirken könne. Tränen erscheinen damit auch als probates Mittel, den Glauben an andere weiterzugeben. Ganz im Sinne Augustinus übrigens, der das Movere zur höchsten Stufe des rhetorischen Dreischritts nach Docere und Delectare erklärt hatte. Wenn Clemens der XI. Den Kurprinzen, also bei dessen erster Audienz, so übermäßig herzte, dass nicht nur das päpstliche Pallium ganz weiß vom Puder seiner Perücke wurde, wie Karl Albrecht seinem Vater verzückt schrieb, sondern eben auch Tränen flossen, dann war das weit entfernt von einer spontanen oder individuellen Gefühlsäußerung. Vielmehr war sie eine zielgerichtete Inszenierung mit Vorteilen für beiden Seiten. Der Papst gab auf einer symbolischen Ebene seiner individuellen Glaubenskraft Ausdruck, ebenso seiner Fähigkeit, diesen Glauben an andere weiterzugeben. Indem er dazu das Zeremoniell ganz bewusst durchbrach, denn die Umarmung eines nachrangigen Gastes wäre ja ganz und gar undenkbar gewesen, wenn er das Zeremoniell also bewusst durchbrach, signalisierte er den Anwesenden seine freundschaftlich enge Verbindung zum Haus Wittelsbach im Allgemeinen, dessen jüngster Generation im Besonderen. Denn die Geste kam Karl Albrecht natürlich nur als Kurprinz zu, nicht als Graf von Trausnitz. Clemens würdigte somit dessen tatsächlichen Rang, was nicht nur der dynastischen Gloire zuträglich war, sondern auch seiner Eitelkeit geschmeichelt haben dürfte. Denn selbst inkognito reisende Prinzen konnten, wie Norbert Konrad süffisant formuliert, ihr Prinzsein nur schwer unterdrücken. Wohlgemerkt, das weinend inszenierte Durchbrechen des zeremoniellen Rahmens lag im Interesse beider, fand aber nur im päpstlichen Audienzzimmer statt, niemals davor, nie in einer Öffentlichkeit. Damit gelang dem Papst die Quadratur des Kreises, der Nachweis eigener Tugenden, die Versicherung der Freundschaft sowie die Anerkennung des wirklichen Rangs und das alles unter gleichzeitiger öffentlicher Wahrung des Inkognitos. Führt man all diese Aspekte zusammen und bedenkt darüber hinaus das Ziel, den Wert des Papsttums für die Religion zu demonstrieren, landet man unweigerlich wiederum beim Türkenkrieg. Dass der Pontifex sich als Verteidiger des Glaubens schlechthin positionierte, bedarf kaum einer Begründung. Doch der Kirchenstaat war militärisch bedeutungslos, er benötigte Verbündete. Sein Versuch aber, eine Liga mit dem Kaiser sowie den Königen von Frankreich und Spanien ins Leben zu rufen, war erst 1714-15 kläglich gescheitert. Zu groß waren deren Friktionen im Nachgang des spanischen Erbfolgekrieges, zu gering deren Bereitschaft, sich nach dieser kostspieligen Auseinandersetzung gleich in die nächste zu stürzen. Überdies erfreute sich der Papst in Wien keiner besonderen Sympathie, sodass Karl VI. Lange zögerte, in den Krieg einzugreifen. Dies machte es für Clemens in dreifacher Hinsicht interessant, Bayern als Verbündeten zu gewinnen. Als realen Bündnispartner, als Propagandainstrument, das nicht zuletzt an die erfolgreiche Allianz des späten 17. Jahrhunderts erinnerte, sowie damit zusammenhängend als sanfte Ermunterung gegenüber dem Kaiser, seinerseits in den Krieg einzugreifen, was dieser im April 1716, also just während des kurprinzlichen Aufenthalts, auch tatsächlich zusagte. Auch wenn in dem Bestreben, sich über einen neuerlichen Türkenkrieg zu profilieren, die Interessen des Heiligen Stuhls und Bayerns koinzidierten, offen sprach das keine der beiden Seiten aus. Bayern konnte nicht riskieren, sich im Gegensatz zum Reichsoberhaupt zu setzen. Karl Albrechts anvisierte Türkenfeldzug hatte Max Emanuel sehr bewusst vom kaiserlichen Eingreifen und dessen Gutdünken abhängig gemacht. Und der Kurprinz nutzte in Rom ja nur indirekt die Möglichkeit, sich zu positionieren. Dem Papst hingegen war eine direkte Aufforderung zur Kriegsteilnahme durch das Inkognito verbaut, denn solange sich Bayern nicht binden lassen wollte, genügte ein Hinweis auf die Stellung als Graf von Trausnitz, um jede politische Aufforderung an das Kurfürstentum ins Leere laufen zu lassen. Dies dürfte einen Teil des eingangs zitierten päpstlichen Verdrusses über das Inkognito erklären. Dass sich aber auch der geschickte Propagandist Clemens XI. Indirekter Mittel zu bedienen wusste, um seine Botschaft zu vermitteln, wird im abendlichen Gesprächskonzert deutlich werden. Dass Karl Albrecht aber auch die mittelbar formulierte Botschaft verstand, wird schon aus dem Motto deutlich, das er seinem Tagebuch voranstellte. Noch ein Reisender, einst ein Sieger. Gab es, wie Sie gesehen haben, gegenüber dem Papst keine wesentlichen zeremoniellen Schwierigkeiten, weil dessen Vorrangstellung unstrittig war, war die Stellung den Kardinälen gegenüber schwieriger. Sie erinnern sich. Der Besuch von vier Eminenzen ist im Tagebuch nur knapp beschrieben. Weiteren offiziellen Zusammentreffen war man ausgewichen. Die Ursache hiervon waren unüberwindliche zeremonielle Schwierigkeiten. Sie gründen in dem Bestreben der römischen Kurie trotz oder gerade wegen ihrer weltlichen Machterosion die eigene Dignität unter Beweis zu stellen. Ganz in diesem Sinne hatte Urban VIII., Sie haben eben davon gehört, 1630 bestimmt, dass allen Kardinälen qua Amt der Vorrang vor weltlichen Fürsten zukomme. Und Clemens XI. Selbst hatte erklärt, keinen Herrscher zu empfangen, der sich nicht zugleich zum Besuch des Sacro Collegio verpflichtet. Aus der Sprache des Zeremoniells übersetzt war dies eine Aufwertung der Kardinäle, auch davon haben wir gehört, die zugleich geeignet war, die Bedeutung des Besuchers ihnen gegenüber herabzusetzen. Das aber war für München unvereinbar mit der Ehre des eigenen Hauses, die es durch die Reise ja gerade zu steigern galt. Daraus resultierte ein monatelanges Falschen um zeremonielle Formen im Vorfeld der Reise, das auf Seiten der Kurie der Papst selbst sowie die Ritenkongregation für Bayern der Gesandte führte. Nebenbei sei bemerkt, dass Letzterer es in diesen Verhandlungen nicht versäumte, auf die Ahnen Karl Albrechts als Verteidiger des wahren Glaubens einerseits und die Rolle Bayerns in den jüngsten Türkenkriegen andererseits hinzuweisen, er also die Bedeutung des Kurfürstentums für genuin kuriale Interessenfelder geschichtspolitisch einsetzte, um ein möglichst weitgehendes Entgegenkommen in den Zeremonialverhandlungen zu erreichen. Umstritten war vor allem die Frage, wer wen unter welchen zeremoniellen Vorzeichen zu besuchen habe. Als Extrempositionen standen sich die Aufwartung bei dem gesamten Kardinalskollegium einerseits und ein vollständiger Verzicht auf Kardinalsvisiten andererseits gegenüber. Das Resultat war, wenig erstaunlich, ein Kompromiss. Realisiert wurde der Besuch bei den drei Capodordine, jenen Kardinälen also, die den drei Klassen des Kardinalskollegiums vorstanden, sowie bei dem Papstnepoten Annibale Albani. Allen Kardinälen die Ehre geben zu müssen und damit einen Präzedenzfall zu schaffen, hatte man vermeiden können. Indem man sich auf das gleiche Vorgehen einigte, wie es dem Herzog von Modena wenig vorher zugestanden worden war, konnte zugleich der Anspruch durchgesetzt werden, wonach ein deutscher Kurprinz denselben Rang einnehme wie ein italienischer Souverän. Schließlich war es gelungen, in die Besuche Hinweise auf die eigene Bedeutung einzustreuen, etwa die ranghohen Begleiter, die bei einem Grafen undenkbar gewesen wären und die Kardinäle tatsächlich lieber vermieden hätten. Doch auch Karl Albrecht hatte Zeichen von Rangminderung hinzunehmen. Sicherlich erinnern Sie sich an die seltsam anmutende Beschreibung von Stuhlpositionierungen und Schrittfolgen, wie sie für die Visite bei Kardinal Albani eingangs zitiert wurden. Vergleicht man das mit dem seinerzeit geltenden kurialen Zeremoniell, wird deutlich, dass hier dem Inkognito Rechnung getragen, indem der Gast tatsächlich weitgehend als Graf behandelt wird. Hätte man ihm die Ehre eines Kurprinzen gegeben, hätten die Stühle im rechten Winkel zur Tür und die Begleitung des Kardinals über eine weit längere Strecke erfolgen müssen. Anders als der Empfang beim Papst konnte man sich von Seiten Bayerns diesen also kaum zur eigenen Ehre anrechnen, doch war das zu verschmerzen, beinhaltet er doch zumindest keine explizite Herabsetzung. Anders verhält es sich im nächsten Fall bei den drei Capodordine, denen Kardinal Albrecht die Mano Manca, also die linke Hand, reichen musste. Dies aber war der Ausdruck der sogenannten Unterhand, das heißt der symbolische Ausdruck der Unterordnung, den die Kurfürsten sogar gegenüber gekrönten Häuptern, ausgenommen natürlich den Kaiser, ablehnten und somit selbstredend auch gegenüber Kardinälen. Doch in diesen Apfel hatte Bayern während der Zeremonialverhandlungen beißen müssen, denn Rom war offenkundig nicht bereit, eine Ehrerweisung für die Kardinäle wieder aufzugeben, die es dem Herzog von Modena gerade erst abgetrotzt hatte und die es als Präzedenzfall durchzusetzen gewillt war. Dass Karl Albrecht dem im konkreten Fall zustimmen konnte, liegt wesentlich an einem stillschweigenden Dissens über die Interpretation des Aktes. Während die Geistlichen im Ergreifen der linken Hand nämlich eine Subordination des erstgeborenen Max Emanuels, also des Fürstensohnes, sahen, führte ihn dieser in seiner Rolle des Grafen von Trausnitz aus. Dies ließ für die eine Seite die Fiktion bestehen, sich lediglich als Graf den Forderungen gebeugt zu haben, während die andere die Interpretation pflegte, es sei der Erstgeborene eines Kurfürsten, der hier gehandelt habe. Deutlich wie an kaum einer anderen Stelle zeigt sich hier, dass das Inkognito eine notwendige Bedingung war, um den Romaufenthalt überhaupt realisieren zu können. Dies führt unmittelbar zu meinem letzten Punkt, der Frage nach dem Mehrwert symbolischen Handelns. Es ist klar geworden, dass die eingangs ausführlich zitierte Schilderung, die päpstlichen Tränen, die vermeintliche Illusion des Inkognitos, die Schrittfolgen oder Sesselstellung bei der ersten Kardinalsaudienz und noch das Schweigen der Tagebücher zu dem konkreten zeremoniellen Ablauf bei den Capodordine, als man mit der linken Hand eine Geste akzeptieren musste, die der eigenen Intention zuwiderlief, dass dieser zeremonielle Ablauf und die damit verbundenen Verhaltensweisen weder spontan noch seltsam oder Selbstzweck waren. Mit unserem heutigen Verständnis von Emotionen ist das nur schwer vereinbar, aber damals waren sie das Resultat eines sorgsam austarierten Zeremoniells, dessen Dekodierung Aufschluss über Aspekte der damaligen Mentalität ebenso erlaubt wie über darunterliegende zutiefst politische Motive. Warum hierfür aber der Umweg über symbolisches Handeln genommen wurde, will ich abschließend knapp resümieren. Da ist zunächst die schiere Notwendigkeit, zu indirekten Ausdrucksformen greifen zu müssen. Sich unverhohlen des eigenen Glaubens und der Bedeutung für dessen Weitergabe zu rühmen, wäre von päpstlicher Seite ebenso unangemessen gewesen wie von bayerischer, seine Rolle für die Verteidigung des Katholizismus direkt anzusprechen. Überdies hätte Letzteres die Gefahr evoziert, von päpstlicher Seite ebenso unmittelbar zur Beteiligung an dem anschwellenden Türkenkrieg aufgefordert zu werden. Ungeachtet der Tatsache, dass Max Emanuel das zwar ohnehin anstrebte, hatte er die eigene Intervention doch von der des Kaisers abhängig gemacht. Umgekehrt konnte der Papst kaum offen die Kriegsbeteiligung Münchens einfordern, wollte er nicht den achselzuckenden Hinweis riskieren, dass ein Graf Trausnitz hierfür nicht der richtige Adressat sei. Nachdem sich 1714-15 schon Kaiser und Könige den päpstlichen Appellen zur Gründung einer Allianz entzogen hatten, wäre eine solche Zurückweisung nicht nur bitter gewesen, sie hätte ein weiteres Mal vor den Augen der politischen Öffentlichkeit die papale Machtlosigkeit dokumentiert. Ein Papst aber, der die Christenheit nicht einmal angesichts des Erzfeindes einen konnte, hätte unweigerlich an Prestige verloren. Wenn also beide Seiten, Bayern und der Kirchenstaat, auf Formen der symbolischen Kommunikation auswichen, ist das kein Gegensatz zu realer Politik, sondern eine Form von deren Umsetzung. Ein zweites kommt hinzu. Die Vorstellung von tatsächlicher politischer Macht, aber auch zahlreiche Privilegierungen bauten in der Neuzeit auf dem Fundament sozialer Wertschätzung auf. Zugespitzt formuliert, vom Rang eines Akteurs wurde auf dessen tatsächliche Macht geschlossen. Es liegt nahe, dass derartige Rangordnungen labil und umstritten waren, mit der Folge, dass die eigene Position so oft wie möglich und so öffentlich wie möglich nachgewiesen werden musste. Dies geschah nicht zuletzt im Medium des Zeremoniells, auf dessen Feld also Rang und, zumindest in gewissem Umfang, Machtfragen ausgetragen wurden. Dies wird im vorliegenden Beispiel am Rangvergleich des Kurprinzen mit italienischen Souveränen, vor allem aber in der Auseinandersetzung über die Behandlung der Kardinäle sichtbar. Wirksam wurden solche Demonstrationen freilich nur, wenn sie von der anvisierten Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Wer aber war diese Öffentlichkeit oder besser der Adressat? Im Falle Bayerns ein Doppelter. Ging es um die Reichskirchenpolitik, war es vor allem der Papst, dessen Wohlwollen unabdingbar war. Dies erklärt die demonstrativen Rekurse auf die Rolle der Wittelsbacher als Verteidiger des Katholizismus, Sie zitierte Versicherungen der Kirche, auch weiterhin treu ergeben zu sein, und noch die Devotionsbeweise, die der Autorität des Pontifex dienten. Zielte man hingegen auf die Profilierung der Dynastie, wandte man sich primär an die europäischen Fürstenhäuser, auf deren Rangzuschreibung es letztlich ankam. Den Zeitungsmeldungen, dem Empfang vor den Toren nicht nur Roms, sondern natürlich auch einer anderen italienischen Städte, den Sektspendern und so weiter, kam also eine zentrale Rolle zu. Denn all das bewies, dass hier eine bedeutende Persönlichkeit reiste. Und dass die entsprechende Würdigung an den internationalen Höfen auch ankam, dafür sorgten nicht zuletzt die Diplomaten mit einer aufmerksamen und ausführlichen Berichterstattung. Dieser lag zwar letztlich der Anspruch zugrunde, dem Rang des eigenen Fürsten zur Geltung zu verhelfen, sie verschaffte aber zugleich den Aktivitäten fremder Akteure, hier in diesem Fall also Bayerns, die notwendige Aufmerksamkeit. In München konnte man daher zufrieden sein, wenn etwa der sächsische Gesandte in Venedig, wenn auch etwas zähneknirschend, weil Friedrich August ja selbst gerade durch Italien reiste, einräumte, der bayerische Prinz mache eine ausgesprochen gute Figur. Wie für München, so war auch für Rom neben dem unmittelbaren Gast die europäische Hocharistokratie der Adressatenkreis ihrer Handlungen. Dies galt für den Papst wie für die Kardinäle, deren Selbstwahrnehmung und die internationale Anerkennung ihrer behaupteten Stellung ja durchaus auseinanderklafften. Der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der bayerische Kurprinz sie mit einem Besuch ehrte, bei dem er überdies ihre linke Hand nahm, sich also unterordnete, war mithin ein willkommener Schritt zur Durchsetzung der eigenen Ansicht. Aus dieser Perspektive wuchs dem Besuch der Capodordine eine dezidiert politische Funktion zu, wenngleich ein öffentlicher Empfang oder die Aufwartung bei dem ganzen Kardinalskollegium noch weit mehr symbolisches Kapital versprochen hätte. Beide Seiten also mussten sich mit Abstrichen am Zeremoniell und damit am politisch Wünschenswerten abfinden. Doch das war hinzunehmen, profitierten sie doch überwiegend von dem aufgeführten Schauspiel. Allein der Umstand, dass es zu einer so ungewöhnlichen Aufwartung kam, signalisierte dem zuschauenden europäischen Publikum wechselseitige Achtung und geteilte Überzeugungen. Aus päpstlicher Sicht stärkte es damit das, was als autoritative Macht bezeichnet wird, der Befähigung, innere Gefolgschaft auf der Basis geteilter Werte herzustellen. Dass der Papsthof dies nicht nur ausstrahlte, sondern die daraus resultierende Autorität auch künftig zum Wohl des Katholizismus einzusetzen gewillt und in der Lage war, bestätigte ja gerade die gemeinsame Bereitschaft, den Katholizismus gegen die Ungläubigen zu verteidigen. Da kam die Anwesenheit des Nachfahren Maximilians I., Max Emanuels und Jan Sobieskis gerade recht. Bayern hingegen hatte sich nicht zumindest mit der bewusst pompösen Inszenierung dieser Reise als Akteur auf der internationalen Bühne zurückgemeldet. Max Emanuel selbst räumt das in einem als vertraulich eingestuften Brief auch ein. Für beide Seiten, Rom wie München, war die Italienfahrt mithin eine willkommene Gelegenheit zur Demonstration der eigenen Bedeutung, was nach den vorangegangenen politischen Fehlschlägen und den damit verbundenen Ansehensverlust auch bitter nötig erschien. Die Stichworte Höchstädt, Reichsacht, Comacchio-Krieg und noch das fehlgeschlagene Bündnis gegen die Türken mögen hier genügen. Nun waren die symbolischen Handlungen im Rahmen der Reise nicht die einzige Möglichkeit, die eigene Politik zu flankieren. Von Rom als Schlachtfeld der Propaganda, wo man sich, Zitat, nicht nur schriftlicher und bildlicher, sondern auch musikalischer Mittel bediente, Zitat Ende, um die eigenen Ziele durchzusetzen, spricht etwa Matthias Schnettger für den Erbfolgekrieg. Dies gilt selbstverständlich auch für den Papst und es gilt noch für die Jahre nach der Auseinandersetzung. Dass das Spiel auf dieser Klaviatur auch Max Emanuel beherrschte, haben wiederum Markus Junkelmann und Eva Bettina Krems gezeigt. Aber so wie bei Bild- oder Musikanalysen muss auch die des Zeremoniells und symbolischer Handlungen die unter der Oberfläche liegende Botschaft erst freilegen. Beschreibungen wie der eingangs zitierte Tagebucheintrag werden eben so lange nicht verstanden und in ihrer realpolitischen Wirkung unterschätzt, wie man die Spielregeln dahinter nicht versteht. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.